Willkommen zur letzten Folge vom Stadtgeschichte Basel Podcast. Heute mal auf Schweizerdeutsch. Ich rede mit der Alexandra Binnenkade. Sie ist Historikerin und Geschichtsdidaktikerin aus Basel. Gemeinsam schauen wir auf eine zentrale Frage. Warum ist Geschichte heute eigentlich noch wichtig? Wir reden darüber, was historische Bildung in Zeiten von Fake News und gesellschaftlicher Spaltung leisten kann, ob man wirklich aus der Geschichte lernen kann und wie es gelingt, Jugendliche für die Vergangenheit zu begeistern. Mein Name ist Lea Kamber und mit mir im Gespräch ist Alexandra Binnenkade.
Stadtgeschichte Basel bei Radio X.
Frau Binnenkade, was hat bei Ihnen das Interesse an Geschichte geweckt?
Ich glaube, das Erste, was mich interessiert hat, sind die Geschichten. Also irgendetwas, was erzählt worden ist über ferne Kulturen oder vor allem dann auch über Menschen in einer anderen Zeit. Ich habe das unglaublich gefunden. Manchmal war es mir fremd, manchmal habe ich es einfach nur spannend gefunden und manchmal konnte ich es nicht verstehen. Und ich glaube, das war der Anfang. Das hat viel mit meinem Vater zu tun gehabt, der sich für ägyptische Kulturen interessiert hat. Also nichts von dem, was ich jetzt noch mache. Ja, genau.
Und was fasziniert Sie bis heute daran, sich mit Geschichte zu beschäftigen?
Die Menschen. Es ist wirklich die Menschen, über die ich forschen kann, über die ich etwas erfahren kann. Aber es sind auch die Menschen, mit denen ich darf forschen und von denen ich ganz viel erfahre. Wir sind Gesellschaften, wir sind Gemeinschaften und wie so Gemeinschaften funktionieren, sei das in einem kleinen Dorf im Tessin, sei das irgendwie eine Gemeinschaft wie eine nationale Gesellschaft, aber auch eben, wie wir als Forschungscommunities können funktionieren, das ist das, was mich nach wie vor immer wieder wahnsinnig fasziniert.
Gehen wir auf das Thema Geschichte ein, wieso Geschichte heute noch wichtig ist. Sie sind ja auch Geschichtsdidaktikerin. Wieso braucht man Ihrer Meinung nach heute noch Geschichtsunterricht?
Da möchte ich gerne ausholen. Ich gehe in ein anderes Land, und zwar in die USA. Und dort habe ich kürzlich in einer Weiterbildung gehört, dass man in den letzten 10, 15 Jahren ungefähr $5 ausgegeben hat pro Schüler in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach Art von Schule, je nachdem, ob Stadt oder Land oder so. Aber das ist der nationale Durchschnitt gewesen. Und für politische Bildung und für Geschichte sind es 50 Cent gewesen. Und ich habe beobachtet in den letzten Jahren, wie Geschichte immer wieder so ein bisschen als Nice-to-have-Fach angeschaut worden ist. Dass wir gegenüber Naturwissenschaften immer wieder auch im Legitimationszwang sind, für was soll das gut sein. Und jetzt erleben wir intensiviert, sowohl in sozialen Medien wie auch in der Politik natürlich, wie mit Geschichte operiert wird. Wie Geschichte ganz gezielt, jetzt können wir wirklich zuschauen, um nochmal auf Amerika zu schauen, aber wir müssen nicht nur einfach dort herschauen, wir müssen gut bei uns bleiben, aber sehen, wie Geschichte, also wie Leute versuchen, Geschichte zu verändern, Leute rauszuschneiden, Leute reinzubringen, andere Perspektiven zu wählen. Und grundsätzlich ist das nichts Schlechtes. Das haben wir ja in der Geschichtsforschung in den letzten, was weiß ich nicht, viel Hunderten von Jahren auch gemacht, Leute reingebracht und Perspektiven verändert. Aber das ist eine Perspektive auf Geschichte, die dazu dient, auszuschliessen, die dazu dient, Gerechtigkeit kleiner zu machen, Demokratie anzugreifen und vor allem die Macht von ganz bestimmten Menschen zu verstärken und von bestimmten Institutionen. Und darum ist eben wichtig, Geschichte zu lernen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Soll ich mal kurz diese Ebene ausführen? Das Erste, das sind einfach reine Fakten. Und Menschen, die etwas über Geschichte lernen, also jetzt bleibe ich mal bei SchülerInnen und Leuten, die anfangen, sich mit Geschichte zu beschäftigen, in so einem formalisierten Bildungsrahmen, Dort lernen sie einerseits Fakten. Sie lernen auch, wie Fakten zustande kommen. Sie lernen, Wissen zu überprüfen. Und das hat etwas zu tun mit dem, was man dann im Lehrplan 21, hier in der Schweiz im Lehrplan 21 und sonst international einfach als Kompetenzen bezeichnet. Also die Fähigkeit, Text, Bilder, Gebäude, Film, das, was Leute sagen, Lieder sogar, ganze Landschaften zu lesen. Das heisst, sie aus verschiedenen Perspektiven anfangen zu befragen und nachher nach Antworten suchen, nach Fakten suchen, nach Zusammenhängen suchen, aber auch nach Büchern, nach Texten von Leuten, die das beforscht haben, um das miteinander zu verknüpfen und dann zu einer qualifizierten Antwort zu kommen, was etwas bedeutet. Also wir haben ganz viele Fakten at our fingertips heutzutage im Internet. Und Kunst ist nicht mehr x verschiedene Daten oder Namen oder was auch immer zu finden, sondern Kunst ist zu entscheiden, wie hängt das zusammen und was bedeutet das aus der Perspektive, dass es möglichst plausibel muss sein, dass es muss stimmen.
Genau. Jetzt habe ich zumindest den Eindruck, dass sich so in der Politik oder auch bei uns in der Medienlandschaft immer mehr sich so Fake News einspielen. Was bringt uns da in diesem Punkt die Auseinandersetzung mit Geschichte? Mit den wahren Fakten?
Also am Anfang steht ja dann das Erkennen, ob etwas ein wahrer Fakt ist oder nicht. Und in der besten von allen Welten hat uns Geschichtsunterricht oder die Auseinandersetzung mit Geschichte die ganz simple kleine, die ganz kleine Stimme im Kopf mitgebracht oder entwickeln lassen, wo man so denkt, echt jetzt? Passt das? Oder jetzt habe ich immer gemeint, das sei anders. Oder woher wissen die das? Oder wie kommt jetzt die, das ist jetzt aber gespässig. Also irgend so eine kleine Zweifel, wo vielleicht etwas damit zu tun hat, einerseits, was man wissen, oder auch damit zu tun hat, dass wir gelernt haben, herauszufinden, wie unser Stand kommt, wo man etwas nachschauen kann. Und dass man dann da schaut, okay, ist die Information noch immer nachgewiesen? Habe ich da einen vertrauensvollen Ursprung, den ich finden kann? Ist das zum Beispiel ein Medium, wo ich weiss, da gibt es eine Qualitätskontrolle? Ist das etwas, wo Fachleute etwas dazu gesagt haben? Ist das jetzt zum Beispiel das historische Lexikon von der Schweiz? Oder ist das irgendwie ein Chatforum, wo jemand etwas sagt? Ich glaube, dass es so viele unwahre Behauptungen gibt. Oder was noch viel schlimmer ist, es hat uns gerade letztens privat jemand etwas geschickt und hat gesagt, hey, kannst du mal da drüber schauen? Also für mich klingt das mega plausibel, stimmt das? Und was ich gemerkt habe, was da drinnen das Schwierige ist, ist, es hat schon immer wieder so einzelne Bruchteile gehabt, wo ich so gefunden habe, ja, das stimmt schon. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ganze Ding ist völlig falsch und das ist nichts und so. Also in der Gesamtaussage natürlich, das ist das, was ich vorher gesagt habe, was es bedeutet, bin ich absolut nicht einverstanden gewesen. Aber es hat schon einzelne Fakten und so mit dem, es hat etwas, kommt man mega weit. Und dann denken die Leute, also gut, ich bin jetzt hier nicht Expertin, also ich glaube schon, das hat etwas, ich schicke das jetzt einmal weiter. Und wenn, jetzt in dem Fall sind zwei Leute mit der Ausbildung im entsprechenden Thema angefragt worden, aber das machen ja nicht alle, das können ja auch nicht alle. Aber so das ist, glaube ich, ein Faktor. Alle können etwas sagen und die so halb oder ein bisschen, oder könnte noch fast sein. Die Elemente drinnen, die machen es eben, glaube ich, so verführerisch oder schwierig auch zu durchschauen.
Haben Sie das Gefühl, dass das immer mehr passiert? Also, dass eben das Text veröffentlicht werden oder Sachen im Internet erzählt werden, wo vielleicht sogar wirklich ein Teil daran stimmt, aber die Schlussfolgerung daraus einfach an den Haaren zusammen herbeizogen ist?
Absolut. Und zwar hat das etwas mit dem Wort zu tun, das Sie gerade gesagt haben, veröffentlichen. Veröffentlichen ist jetzt heute nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat man etwas in einer Zeitung veröffentlicht oder in einem Buch oder in einem Film oder im Fernsehen oder wo auch immer. Aber es hat daran eine Redaktion gegeben oder irgendetwas. Und das ist jetzt demokratisiert. Es gibt auch einen Haufen Hilfe, wie das, was ich möchte sagen, in einer richtig guten Form daherkommt. Das macht es dann je nachdem noch überzeugender. Und es hat auch viele Leute, die sich beteiligen wollen. Das heisst, ganz viele Leute produzieren jetzt irgendwelchen Content. Und die haben nicht immer die Zeit, das sorgfältig zu machen. Die haben nicht irgendjemanden im Hintergrund, der das für sie überprüft. Und ich glaube, dass die Menge, die Zugänglichkeit, der Zeitdruck, auch der Produktionsdruck, also dass alles das sich auswirkt darauf, dass es immer mehr gibt. Und es gibt auch ein Interesse. Es gibt ein Interesse daran, dass Leute gerne möchten, etwas erklärt haben. Und auch, das ist mir aufgefallen in der Bildung, dass es immer mehr auch darum geht, man will SchülerInnen dazu bringen, dass sie können ihre Meinung vertreten. Und es geht ständig um Meinung. Und ich finde, da muss man nachdenken, was ist eine Meinung? Warum will jemand etwas sagen? Wie beleidigt die Person das? Wie kommt es nachher daher? Wie ist es präsentiert? Und was kommt am Schluss eigentlich dabei raus? Das sind vier Elemente, die etwas mit Quellenkritik zu tun haben, die man im Geschichtsunterricht lernt und wo dann auch etwas mit dem Einordnen von dem zu tun hat.
Wieso wird das mehr gemacht im Geschichtsunterricht? Also, dass man, oder allgemein im Unterricht, dass man versucht, auch seine Meinung reinzubringen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube, es ist Diskursmacht. Das ist ein grosses, dickes Wort. Das heisst einfach, dass zu bestimmten Zeitpunkten in der Gesellschaft Ideen oder Trends, könnte man auch sagen, oder Mode, wenn man so will, dass es wie so ein unausgesprochenes Interesse oder einen unausgesprochenen Konsens gibt, was wichtig ist oder was richtig ist oder was einem interessiert. Und eine Meinung haben, sich eine Meinung bilden, eine Meinung können vertreten. Das ist etwas, wo mega in der Luft ist und wo auch immer wieder gefordert wird. Mit guten Gründen. Oder man sagt, ja, die Leute sollen nicht einfach nachbeten, was sie lesen. Sie sollen sich eine eigene Meinung bilden. Und sie sollen können ihre Meinung vertreten. Und da dahinter steckt natürlich dann auch die Idee, das ist sicher eine Meinung, die informiert, korrekt, demokratisch, inklusiv. Also, dass es irgendwie eine gute Sache ist, eine Meinung zu haben. Ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun.
Mhm. Wo sehen Sie dort Gefahren dabei, wenn es darum geht, eben die Meinung zu festigen? Man geht zwar davon aus, dass die Meinung gefestigt ist mit Hintergrundfakten, mit verschiedenen Quellen, unabhängigen Quellen und trotzdem ist es in der Praxis dann meistens, tue ich jetzt einfach mal sagen, nicht so, dass da die jungen Leute dann ane sitzen und dann die Sachen wirklich tiefgründig recherchieren, um sich wirklich Fakten und faktenbasierte Meinung zu erarbeiten.
Ja, die Jungen nicht und die Alten auch nicht. Also sind alle betroffen, merke ich. Oder bin ich überzeugt, wir schauen so ein bisschen auf die Jungen, weil wir das innen so können, innen irgendwie können sehen. Aber es betrifft auch meinen Jahrgang und alle, auch vor und nach mir. Wenn ich meine Meinung sage, dann bin ich wie ein Sendeturm. Ich will einfach etwas sagen. Ich will das jetzt in die Welt herausstellen und dann kann vielleicht die Welt mich nachher sehen. Das ist eine sehr individualistische oder von mir aus auch egoistische Art, in der Welt tätig zu sein oder in die Welt hineinzuwirken. Und was wenige machen, ist, dass sie es vom Gesamten her anschauen, also von der Gemeinschaft her, sagt das eine kleine Gemeinschaft, eine grössere, eine globale, das kann auch die Natur einschliessen, dass man sagt, hey, wie wirkt jetzt eigentlich das, was ich sage, aufs Ganze? Was macht das mit uns, wer auch immer denn im konkreten Fall uns ist? Das kann sein meine Familie, mein Freundeskreis, meine Schulklasse, wir hier in Basel. Aber einfach, was macht das mit uns, wenn ich so etwas sage? Was macht das im Positiven? Was ist vielleicht schwierig daran? Und der Perspektivwechsel, vom Ganzen her aufs Individuum zu schauen, das ist das fehlt oft, auch wenn alle Fakten en place sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir müssen lernen, unterstützen, üben, das Egoistische ein bisschen wegzulassen, ohne dass man das merkt, ohne dass man für sich würde sagen, ich bin eine Egoistin. Sondern das liegt in der Natur von dieser Sache, von dem Senden auf irgendeinem Kanal. Und man hat dann das Gefühl, die das empfinden, das sind alles potenzielle BewundererInnen oder Leute, die dann nachher machen, was ich sage. Aber es gehört noch etwas anderes dazu.
Es würde mich noch interessieren, was eigentlich bedeutet aus der Geschichte lehren. Wir sind jetzt gerade in einem Zeitalter, wo was heisst, hey, vor 80 Jahren, ein bisschen mehr, ist der Zweite Weltkrieg vorbei, nie wieder. Und jetzt scheint sich das zu wiederholen oder zumindest zu sagen, dass Leute, die noch im Zweiten Weltkrieg gelebt haben, dass die Stimmung wieder die ähnliche ist. Und darum frage ich mich schon, was denn das genau bedeutet, aus der Geschichte zu lehren. Das sagt man immer wieder, aber was bedeutet das konkret?
Das ist eine ganz häufige Frage. Und ich habe schon ganz viele gescheite Antworten darauf gelesen. Jetzt würde ich schrecklich gerne irgendein Zitat einwerfen, das mir nicht einfällt. Der Punkt da dabei ist immer wieder, man kann, das werden die meisten unterstützen, das wiederholt sich ja nie genau gleich. Und in den 30er Jahren, oder wenn auch immer, wenn Sie jetzt auf das anspielen, in den 30er Jahren hat man nicht schon mal 30er Jahre erlebt gehabt. Also es kann irgendwie gar nicht das Gleiche sein, weil wir haben ja jetzt ein Vorbild, das es vorher gar nicht gab, beziehungsweise wir sehen die Konsequenz, die Leute dort auch gar nicht haben können sehen. Eine Weile lang habe ich immer so gesagt, nein, das ist blöd. In dem Sinn, aus der Geschichte kann man nichts lernen, aus diesen Erzählungen. Aber dann habe ich gemerkt, das stimmt irgendwie so auch wieder nicht, weil erstens sind natürlich viele Entwicklungen mit unserer Gegenwart verknüpft. Ich habe das einmal mit Studierenden gemacht, dass wir einen aktuellen Konflikt in der Zeitung angeschaut haben und dann versucht haben, rückwärts zu gehen in der Geschichte und zu schauen, ja, okay, also was ist jetzt? Und haben dann auch Wikipedia-Artikel dazu gelesen und dann habe ich sie aber aufgeteilt und habe gesagt, jemand liest es auf Französisch, jemand liest es auf Englisch, jemand auf Deutsch und was auch immer sie noch für Sprachen können. Alle lesen Wikipedia-Artikel in einer anderen Sprache. Und dann, oha, in diesem konkreten Fall hat es sich bei diesem Land um eine ehemalige französische Kolonie gehandelt und der Wikipedia-Artikel hat ganz andere Sachen gesagt, weder zum Beispiel der deutsche oder der englische. Und was ich mit dem sagen will, ist, es gibt Vorgeschichten. Fast alles hat eine Vorgeschichte. Und das beeinflusst das Handeln von Leuten, die Macht haben. Das beeinflusst das Handeln von Leuten, die keine Macht haben, die aber einfach trotzdem Entscheidungen treffen in ihrem Alltag oder allein schon einfach etwas wahrnehmen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man das wissen und so beeinflusst, so kann man lernen aus Geschichte, dass man versteht, oh, da ist eine Ungerechtigkeit gewesen, kein Wunder, oder, ah, das ist einmal besetzt gewesen, dann verstehe ich das. Aber in dem Sinn, dass Geschichte sich einfach wie würde direkt wiederholen, glaube ich, kann man nicht lernen. Aber man kann sehen, Strukturen oder Mechanismen, wo man kann sagen, Achtung, das ist ein Mechanismus, den können wir, den haben wir untersucht. Jetzt müssen wir uns etwas überlegen, aber wir können uns nicht das Gleiche überlegen wie die Leute damals. Wir müssen uns etwas Neues überlegen. Wir müssen anders reagieren, weil wir haben jetzt zum Beispiel ganz einen anderen globalen, machtpolitischen Kontext. Von dem her, es ist nicht das Gleiche, aber es ist auch schlecht. Ja, jetzt in dem Fall. Also ich finde, man muss auch mal auf Geschichte schauen und sagen, was ist auch gut. Also wir können mega viel lernen aus Befreiungsbewegungen, aus der Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Also es geht auch gut. Also wir müssen jetzt auch dort hinschauen, was können wir von denen lernen, damit wir in der jetzigen Situation etwas an der Hand haben. Und das sind Praktiken, das sind Strategien. Was können wir lernen, damit wir eben jetzt in ein anderes Gleis hineinkommen?
Wie erreicht man denn die Jungen heute mit Geschichte? Was funktioniert nicht?
Ja, wenn ich das wüsste. also ganz ehrlich, das klingt langweilig, aber Schule ist ein guter Ort. Dass man wirklich einen Raum schafft, wo Menschen von der Pike auf einen Zugang lernen, Fakten lernen, ob sie sie jetzt interessiert oder nicht. Weil das ist die Basis für das, was nachher kommt. Ich war kürzlich an einer Netzwerktagung, wo es um KI und Prüfungen geht. Und dort hat jemand gesagt, und da stehe ich voll dahinter, KI ist für diejenigen am nützlichsten, die schon viel wissen und die schon viel können. Und das heisst, um auch mit dem können umzugehen, muss ich einfach einen Grundstock an Wissen haben, wo mir nachher das Gefühl geben kann, da kann etwas nicht stimmen oder das, was auch immer. Oder? Also ich brauche einen Grundstock an Fakten in mir innen, sozusagen in meinem Kopf innen. Und auch die Methoden. Also Schule, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann, was man immer sagt, ist, oder wenn man sich interessieren kann, das ist so unterschiedlich. Und das hat gar nicht einmal etwas damit zu tun, ob Menschen eine Sprache gut können oder gut sind in der Schule. Und ich in Amerika war, bin ich auch in einer Weiterbildung gewesen. Und dort war einer, der arbeitet mit jungen Leuten, die im Gefängnis sind. Viele von denen sind Schuldropouts. Und die haben ein geniales Oral History Projekt gemacht in ihrer Community, wo sie Leute sind gefragt, wie ist es da gewesen? Was sind die Regeln da? Wie haben die das gemacht? Und so weiter. Und die sind total involviert gewesen in so eine historische Arbeit, und das sind nicht die, die auf den ersten Blick Geschichtsfans sind. Ich glaube, man kann nicht mit der breiten Keule Leute erreichen. Ich glaube nicht, man könnte jetzt irgendetwas raus tun, wie der super Podcast für alle, die sich für Geschichte, von denen gibt es auch schon viele. Ich habe das Gefühl, da hören nicht so viele junge Leute. Oder, was weiss ich, Wettbewerb und so weiter. Das heisst aber nicht, dass es das nicht geben soll. Jeder findet sein Ding. Und manchmal ist es einfach eine Phase oder ein guter Roman oder ein Film, wo sie auf ein Thema lüpft. Oder das Gespräch mit Familie, mit Freunden. Und vielleicht darf man da manchmal ein bisschen aufdringlich sein und sagen, wo ich noch jung war. Oder irgendwie, das hat deine Großmutter noch so erlebt. Oder irgendwie so. Das kann manchmal auch etwas auslösen, ganz klein und privat, auch wenn man nicht Spezialist in ist für Geschichte.
Und dann wäre für mich einfach noch die letzte Frage, was Sie gerne den Jugendlichen für einen Gedanken zur Geschichte möchten mit auf den Weg geben? Was wäre noch das Letzte?
In der letzten Zeit hat es recht viele Bücher gegeben, die gesagt haben, der Homo sapiens ist darum erfolgreich gewesen, weil er solidarisch war. Also im Gegensatz zum Neandertaler sind die Homo sapiens in Gruppen umgezogen, haben auch schwache Gruppenmitglieder mitgezogen. Das heisst, unser Überlebensvorteil ist darin hineingelegen, dass wir gut geschaut haben zu unseren Communities. Und Geschichte ist etwas, das Community bildet. Geschichte ist auch etwas, das Community zerstören kann. Und darum ist es wichtig, zu schauen, was macht Geschichte mit unserer Community, was macht eine bestimmte Erzählung jetzt mit uns, tut das uns auseinanderbringen? Ist das etwas, was uns zusammenbringt? Ist das etwas, was uns ermächtigt? Das ist etwas sehr, sehr Theoretisches. Aber ich glaube, so den Gedanken zu haben, wir sind hier zusammen auf diesem Planet und mit diesem Planet und unsere Vergangenheit ist wertvoll und wir schaffen im Moment die Vergangenheit der nächsten Generationen. Von dem her, so ein Geschichtsbewusstsein zu haben, also in einem ganz grossen Sinn, das ist etwas, was einem auch Mut machen kann. In dem Sinn, dass man sagen kann, ich investiere mich jetzt in ein Projekt, wo gut ist für uns alle, wo inklusiv ist, wo gerecht ist, wo möglichst vielen Menschen nützt. Und ich sehe vielleicht nicht, wo das her, also ich werde vielleicht das Ende von dem nicht erleben, aber ich kann mich auch investieren, weil ich weiss aus der Geschichte, dass andere Sachen, die heute selbstverständlich sind, vom Frauenstimmrecht zur Sozialversicherung, zu anderen Sachen, die jetzt den Sozialstaat zum Beispiel betreffen, aber auch die Möglichkeit, dass wir können mitbestimmen. Alles das, das sind grosse Projekte gewesen, wo über mehrere Generationen gegangen sind. Von dem her, das ist jetzt ein sehr philosophisches und politisches Statement am Schluss. Ich würde sagen, seht euch als Teil der Geschichte und gebt euch rein, nehmt sie zur Kenntnis und strickt weiter dran.
Die Podcast-Reihe zu Basler Geschichte wird präsentiert von Stadtgeschichte Basel. Lust, mehr zu erfahren? Alle Bände finden sich online auf stadtgeschichtebasel.ch.